Wir lesen erstmal einen relativ langen Bibeltext, das ist Johannes 4. Wir haben heute keinen Gottesdienstflyer, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Kannst du gleich schon mal auf die zweite Seite gehen. Ich lese ihn vor, ihr könnt dann auch mitlesen. Den Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann und taufte als Johannes, obwohl er nicht einmal selbst taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte: Du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier am Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte: Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Wir schauen uns den Text bis hierhin an heute. Eigentlich geht es bis Vers 42. Die beiden kommen dann ins Gespräch, Jesus und die Frau, über das Thema Anbetung, über wahre Anbetung, was tatsächlich Gott wohlgefällig ist. Im weiteren Gespräch stellt sich heraus, dass diese Frau bereits mit 5 verschiedenen Männern zusammen war und auch der jetzt bei ihr wohnt, nicht der ist, mit dem sie verheiratet ist. Es ist ein prophetisches Wort, das Jesus an der Stelle ausspricht, und sie sagt: Wow, was weiß der alles über mich? Und daraufhin ist sie so berührt, dass sie zurückgeht in ihr Dorf und die anderen Bewohner, also einige Bewohner, mitbringt und sagt: Ihr müsst diesen Propheten sehen, der hat mir alles über mich erzählt, was ich bisher erlebt habe. Ihr müsst diesen Mann sehen. Und sie erkennt in ihm den Messias, und die Jünger und Jesus entschließen sich schließlich, 2 Tage in diesem Dorf zu bleiben. Und es heißt dann im Text: Viele Menschen kommen dort zum Glauben. Was für ein wunderbarer Text und auch was für eine wunderbare Begegnung. Vor 14 Tagen war es ja die Begegnung mit Nikodemus, heute also mit dieser Frau am Brunnen. Und dieses ganze Kapitel oder diese ganze Geschichte scheint wie ein Prototyp zu sein, ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, nämlich dass Erlösung für Nichtjuden möglich sein wird. Das ist etwas ganz Spezielles. Jesus hat sich selten mit Leuten, die nicht Juden waren, unterhalten und schon gar nicht in dieser Ausführlichkeit über theologische Dinge. Und wir wissen, dass Jesus seinen Jüngern kurz vor Pfingsten sagt: Bleibt in Jerusalem, bis die Kraft auf euch kommt, und dann macht euch auf in Judäa, Samaria und der ganzen Welt. Und so ist Samaria wie ein Sinnbild dessen, dass das, was Gott tun möchte an Erlösung, an Errettung, rausschwappen wird aus dem Volk der Juden hinein zu allen anderen Völkern. In dieser Geschichte wird nochmal deutlich, so wie Johannes 3 mit Nikodemus eine Geschichte über die Juden und die Pharisäer ist und wie Jesus dort viel Ablehnung auch erleben musste. Wie in Kapitel 4 mit der Frau an diesem Brunnen deutlich wird, dass Jesus für alle Menschen gekommen ist und alle Menschen zum Glauben an die Errettung kommen können. Und gerade weil sie ein Leben geführt hat, das so abfällig ist für einen Juden, gerade deshalb steht es dafür, dass niemand je zu sündig ist, um gerettet zu werden. Es sind derer aber viele zu gerecht oder auch zu selbstgerecht, um gerettet zu werden. Das wird in dieser Geschichte nochmal deutlich. Und ich habe gedacht, wir gehen nochmal kurz rein. Was ist eigentlich das Besondere an dieser Begegnung hier? Und dazu muss man ein bisschen die Geschichte kennen und ich habe euch hier mal eine Karte als Ausschnitt aufgezeichnet, dass man mal sehen kann, wo liegt eigentlich diese Sychar, wo ist Samarien, was war das Besondere an diesem Zusammenhang. Könnt ihr das alle einigermaßen sehen so und lesen? Judäa war hier unten um Jerusalem herum. Ich zeichne hier mal so ein bisschen eine Grenze ein. Das ist dann Judäa. Und dann kommt hier dieser Teil bis zum Jordan, das ist Samaria. Und hier oben haben wir Galiläa. Und dann hier noch die Dekapolis. So ein Bereich wie es Thurgau, heißt halt Dekapolis und nicht Thurgau. Lesen wir aber auch immer wieder davon im Neuen Testament. So verlaufen ungefähr die Grenzen. Und jetzt muss man wissen, ungefähr um 722 wurden die Stämme, die sich in der Landnahme Israels hier oben angesammelt hatten, Ephraim, Manasse, Sebulun, Naphtali und so weiter, die wurden vom assyrischen Heer überrannt, überwältigt, verschleppt nach Assyrien. Und dann wurden hier andere Stämme sesshaft gemacht, andere Völker. Das war so die Taktik der Assyrer, um die überwundenen, besiegten Völker zu schwächen. Und wir lesen davon in 2. Könige 17 und das hat dann gar nicht funktioniert. Da kamen immer wieder Löwen, die haben sich mit diesen Leuten angelegt. Daraufhin haben sie wieder die Priester, die sie verschleppt haben, zurückgebracht. Und dadurch entstand ein ganz besonderer Kult hier in dieser Gegend, der sich dann zur Zeit Jesu nur noch hier hielt. Hier hat sich ein Kult etabliert, der Jahwe und die Tora anerkannt hat, der aber genauso auch andere Götter angebetet hat. Und als dann später das Volk aus Babylon hier im Norden, im Süden zurückkam und als sie den Tempel aufbauen wollten und diese Leute, die hier lebten, wollten helfen, haben die Judäer zu ihnen gesagt, nein, ihr dürft nicht helfen, ihr seid ein Mischvolk, ihr seid keine Juden, ihr betet die falschen Götter an, den falschen Gott an, ihr dürft uns nicht helfen. Und daraufhin haben die Samaritaner auf dem Berg Gerasim einen eigenen Tempel gebaut und hatten dort ihre eigene Wallfahrt und Anbetungsstätte. Das ist die Geschichte. Und dieses vermischte Volk war zur Zeit Jesu noch in diesem Bereich hier sesshaft. Hier spielt unsere Geschichte in Sychar und ein ordentlicher Jude, der hat es vermieden, überhaupt durch dieses Land zu ziehen. Der hat dann oft diesen Umweg genommen, musste zweimal den Jordan überqueren, was natürlich sehr mit Aufwand verbunden war, um überhaupt dann irgendwie, wenn einer von Galiläa aus in Jerusalem wallfahren wollte und nicht durch Samaria gehen wollte, dann musste er zweimal den Jordan queren und einen großen Umweg auf sich nehmen. Und das ist die Ausgangssituation. Es haben eben nicht alle Juden gemacht, Samaria vermieden. Und Jesus hier eben, er kommt und nimmt den Weg mit seinen Jüngern durch Samaria hindurch und trifft jetzt in Sychar diese Frau, diese Samaritanerin. Und das ist so ein bisschen der Rahmen, um den es geht. Und jetzt bekommt dieser Dialog sicherlich auch nochmal eine andere Tiefe und ein anderes Verständnis, wenn wir uns das anschauen. Jesus bleibt also am Brunnen zurück und die Jünger gehen in die Stadt. Und dann kommt diese Frau in der Mittagshitze mit einem Krug und möchte Wasser schöpfen. Und gerade als sie den Krug runterlassen möchte in den Brunnen, da sagt dieser Fremde zu ihr: Gib mir zu trinken. Dass Jesus diese Frau überhaupt anspricht, ist absolut verwunderlich, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, sie war eine Samariterin, und was wir darüber gerade gehört haben, das spielt alles hier eine Rolle. Die haben sich eigentlich, und vor allem wenn man besonders fromm sein wollte, gegenseitig gemieden, wenn nicht sogar gehasst oder was auch immer. Und Jesus spricht sie an, und das Zweite, was so verwunderlich ist, das ist der Tatsache geschuldet, dass es sich hier eben nicht um einen Mann, sondern um eine Frau handelt. Im Judentum herrschte das Verständnis, dass ein weibliches Wesen, eine Frau, ein minderes Wesen ist. Und es gab ein rabbinisches Gebet, das Rabbiner gebetet haben, aber auch andere natürlich. Und in diesem dankten Männer Gott täglich dafür, dass sie nicht als Heide, nicht als Sklave und nicht als Frau geboren waren. Das war damals die Umgangsform. Die Bestimmung der Pharisäer war noch extremer. Man lässt sich nicht von einer Frau bedienen, man grüßt keine Frau nicht, man spricht nicht mit ihr. Warum? Weil das Sprechen das Ansehen bedingte und das Ansehen einer Frau für einen Pharisäer Sünde war. Was für ein übles Frauenbild in der damaligen Zeit. Und jetzt kommt Jesus und er spricht diese Frau, diese Samaritanerin, er spricht sie an und sie erschrickt. Sie weiß gar nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. Sie ist da überhaupt nicht drauf eingestellt. Und sie erwidert ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Allein, dass Jesus diese Frau anspricht, mit diesem Vorgang durchbricht er alle damaligen kulturellen, gesellschaftlichen und auch historischen Grenzen. Und selbst seine Jünger sind irritiert. In Vers 27 kommen sie aus der Stadt zurück und es heißt, sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redet, aber keiner fragte ihn. So wie wir auch manchmal sind, ja, Augen zu, Ohren zu, Mund zu, wo es ein Problem gibt, bloß nicht ansprechen. Aber gut, das war Jesus, hätte ich auch nicht gemacht. Aber um das nochmal deutlich zu machen, stellt euch mal vor, ihr trefft in Zürich vielleicht eine Frau mit Burka und ihr geht hin und sprecht sie an. Und ihr seid in Ägypten im Urlaub, wo man ja jetzt tatsächlich voll verschleierte Frauen sieht, und ihr würdet zu solch einer Frau hingehen und sie fragen: Entschuldigen, können Sie mir sagen, wo der Bahnhof ist? Das ungefähr ist der Rahmen, in dem sich Jesus hier bewegt. Wir lesen da so manchmal so flott drüber, aber das war alles in Frage gestellt, was für gläubige Menschen Gesetz und Ordnung war, was Jesus hier macht. Und damit möchte Jesus uns deutlich machen, es ist ja nicht umsonst, dass Johannes 3 die Begegnung mit Nikodemus schildert und Johannes 4 diese völlig andere Begegnung mit dieser Frau aus Samarien, weil Jesus ein für alle Mal deutlich machen möchte: Ich bin als Messias für alle Menschen gekommen. Ich bin gekommen, um Erlösung für jeden Kontext, für jede Ethnie, für jeden Volksstamm, für jeden sündhaften Hintergrund möglich zu machen. Und er tut dies mit einer Geschichte, die den Juden der damaligen Zeit Schauer über den Rücken gejagt haben, weil man das sich nicht vorstellen konnte. Kannst du dieser Frau nachempfinden? Wie ging es ihr wohl? Wie ging es dieser Frau? Vielleicht denkst du auch manchmal: Oh, ich bin doch gar nicht gut genug für Gott. Oder du denkst: Warum sollte Gott an mir Interesse haben? Ich habe doch gar keine Interesse an Gott. Ich lebe doch gar kein Leben, das in irgendeiner Form religiös oder besonders für Gott wäre. Vielleicht denkst du, hoffentlich sieht Gott mich nicht, hoffentlich spricht er mich nicht an. Ich glaube, die Frau, als sie auf den Brunnen zukam, hat auch gehofft, dass dieser Mann sie nicht anspricht. Und dann ist sie ganz erschrocken. Die gute Nachricht für dich, wenn du dich unbedeutend und unrelevant für Gott fühlst: Gott kann wunderbar damit umgehen. Er kommt nämlich auf dich zu. Er wartet auf dich. Er wartet, bis du bereit bist, und dann spricht er dich an. Und du brauchst keine Angst haben, er tut das sehr sanft und liebevoll. Schauen wir uns nochmal zwei Verse im Genaueren an. Und ich habe jetzt hier mal, vorhin haben wir den Text aus der Bibelübersetzung Hoffnung für alle gelesen. Jetzt habe ich nochmal die Lutherübersetzung. Ihr werdet gleich sehen, weshalb. Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Eine wunderschöne Übersetzung, lebendiges Wasser, die Luther hier wählt, wo man so viele Bilder auch sich im Kopf gleich vorstellen kann. Und dann Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus macht dieser Frau dort am Brunnen unmissverständlich wahr, dass er etwas viel, 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 viel Besseres für sie hat, als sie sich vorstellen könnte. Jesus hat dieses lebendige Wasser, das viel mehr ist als normales Wasser und das nachhaltig den Durst stillt. Und er ist auch der Einzige, der dieses lebendige Wasser geben kann. Und jetzt könnte man sagen, ja, wie arrogant ist Jesus hier und wie überheblich, dass er das so ausdrückt: Guck mal, ich kann dir was geben. Aber genau das, diese Überlegenheit Jesu, ist so notwendig für uns, dass er uns das anbietet, dass er uns das möglich macht, dass er sagt: Ich bin der Einzige, der dieses lebendige Wasser geben kann. Wir brauchen in unserem Leben dringend dieses Wasser. Nochmal ganz kurz, natürlich reden wir hier nicht von irgendeinem Wasser, also nicht, dass wir jetzt versuchen, irgendwo lebendiges Wasser zu finden und das ist es dann. Es ist natürlich ein Bild, das Jesus an dieser Stelle, wo es in der Mittagshitze an einem Brunnen um das Wasser schöpfen geht, es ist ein Bild. Es ist ein Bild für einen Durst, den Menschen nach Leben haben und von dem Jesus sagt, dass dieser Durst in der Gemeinschaft zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer, zwischen Gott und dem Menschen gestillt wird. Es ist eine Begegnung, in der etwas fließt von dem Schöpfer hin zu seinem Geschöpf, was der Schöpfer nur geben kann, um eine Erfüllung, eine Zufriedenheit, eine Erfüllung zu schaffen, die nichts anderes in unserem Leben hervorbringen kann. Es ist der Geist Gottes, der kommt und der im Alten Testament kam durch das Reden der Propheten und von dem Jesus und Paulus spricht, dass er jetzt im Neuen Testament jedem gegeben ist, jeder erfüllt ist von diesem Geist, um in die Beziehung mit dem lebendigen Gott zu kommen. Und gleichzeitig weist dieser Term lebendiges Wasser auch auf ein prophetisches Wort hin. In Jeremia 2 lesen wir, dass Israel die Quelle des lebendigen Wassers verlassen hat und sich stattdessen Zisternen gebaut hat, die das Wasser nicht halten können. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Bild für Israel, sondern auch für uns, dass wir häufig in unserem Leben Quellen des lebendigen Wassers verlassen, um irgendwo in einer Zisterne, die wir uns angelegt haben, satt zu werden und doch nicht satt werden. Aus meinem persönlichen Leben möchte ich ganz kurz erzählen, wie dieser Durst nach lebendigem Wasser tatsächlich für mich auch ein Auslöser war, wieder mich als Pastor zu bewerben und letztendlich mich dann auch hier nach Amriswil geführt hat. Ich war die letzten 7 Jahre davor als Unternehmensberater tätig und gerade 2014 und 2015 hatte ich doch sehr gute und auch lukrative Aufträge. War oft für die Commerzbank in Deutschland unterwegs, habe dort Seminare abgehalten, wurde sogar einmal in Schwarzwald eingeflogen, um dort mit einem Team einen Konflikt zu lösen. Und das hat sich alles natürlich sehr gut auf mein Konto ausgewirkt. Und da waren einige Anschaffungen möglich, die in den Jahren vorher zurückstehen mussten. Und trotzdem hat sich diese Sättigung, diese Zufriedenheit, wie ich mir das da erhofft hatte, diese Aufgabe so dann doch nicht eingestellt. Und im Herbst 2015 haben wir, Jenny und ich, uns deshalb gefragt, wie es weitergehen soll. Wir wollten wieder von ganzem Herzen das tun, wovon wir glauben, dass Gott uns, zu dem Gott uns gemacht hat. Wir wollten von ganzem Herzen wieder unserer Berufung nachgehen. Und versteht mich nicht falsch, ich habe das sehr gern getan, Menschen anzuleiten, als Coach, als Moderator. Es war spannende Zeit dort in den Räumen der Commerzbank mit den ganzen auch mittleren Managern unterwegs zu sein. Und doch habe ich gemerkt, dass es mich nicht satt macht. Nicht so satt macht, wie es mich satt macht, seit ich wieder hier bin. Und wo mir gezeigt hat, dass Erfolg und Geld eben nicht alles ist. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du hast dir einen Plan gemacht, was du beruflich erreichen möchtest. Du stellst einen Finanzplan auf, um dir irgendeine Anschaffung zu gönnen. Du investierst dich in Beziehungen. Und dann, wenn du alles, was du dir kaufen wolltest, gekauft hast, wenn du im Beruf das erreicht hast, was du erreichen wolltest, dann stellen ganz viele fest, dass sie noch immer so durstig sind wie vorher. Ich erinnere mich gerade an einen jungen Mann, der war 25 und der hatte mit 20 gesagt, wenn ich mal 150.000 Euro im Jahr verdiene, dann bin ich ein gemachter Mann. Und mit 25 hat er es geschafft. Und seine Motivation, das weiterzutun, was er bis dahin gemacht hat, die war fast auf null gesunken. Und das spiegelt so ein bisschen dieses Bild wieder. Und das ist es, wo Jesus sagt, ich habe ein Wasser, ein lebendiges Wasser, das dein Durst anders stillen kann als das Wasser, das du selbst dir aus Zisternen schöpfen willst. Und die Frau, die Jesus dort am Brunnen begegnet ist, sie hatte 5 Männer und auch der 6. war nicht ihr Mann. Das ist vielleicht auch ein Ausdruck dieses Durstes, zu hoffen, dass die nächste Beziehung satt macht, zu hoffen, dass die nächste Beziehung glücklich macht, zu hoffen, dass es mit der nächsten Beziehung endlich funktioniert. Und doch zum Punkt zu kommen, wahre Erfüllung gibt es nur bei Jesus durch das lebendige Wasser. Und selbst wir, die wir vielleicht keine 3, 4, 5 unterschiedliche Partner haben, wissen das auch. Selbst den einen, den wir seit 10, 20, 40, 50 Jahren haben, selbst der ist keine Quelle, dass wir diese tiefe Zufriedenheit erleben können. Es ist nur Jesus, der das tun kann. Und deshalb bietet Jesus dieser Frau lebendiges Wasser an. Als Mensch versuchen wir verzweifelt nach Erfüllung, nach Sinn. Wir tun das mit Arbeit, mit beruflichem Erfolg, mit Macht, mit Reichtum, mit Anerkennung anderer. Wir tun es vielleicht mit Drogen, mit Alkohol. Und wir merken, immer wenn wir denken, jetzt sind wir dort, wo wir geplant haben hinzukommen, ist es doch immer noch dieses Loch da, das nicht gestillt ist. Jesus macht in dieser Geschichte klar, dass nur er diesen Durst in der Tiefe, in dieser Erfüllung stillen kann, nach der sich ein Mensch sehnt. Und die Geschichte hat noch so viele andere Aspekte, aber wir steigen an dieser Stelle aus und wir können 2 Punkte vielleicht bis dahin für uns mitnehmen. Der erste Punkt ist, dass Jesus all das hier nicht interessiert. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Das ist übrigens noch Syrophönizien, auch so eine Region wie Thurgau. Da gibt es auch eine Geschichte von Jesus mit einer Frau. Die hat er ein bisschen anders behandelt übrigens als die hier. Aber Jesus interessiert das hier alles gar nicht. Er sagt, wo sind die Verlorenen? Und dann macht er sich auf, um zu ihnen zu kommen und sie zu retten. Er überwindet jede kulturelle, gesellschaftliche und auch persönliche Hürde. Und dann ist dieses Angebot, das Jesus gibt, nämlich deinen Durst nach Leben und Liebe zu stillen, einmalig. Nirgendwo sonst findest du diese Erfüllung. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wir singen jetzt gleich ein Lied zusammen und dann möchte ich dich bitten, dir folgende drei Fragen zu stellen. Jesus wartet auf dich und spricht dich an, immer wieder, nicht nur heute Morgen, aber immer wieder. Aber vielleicht hat er gerade heute Morgen dich wieder ganz neu berührt. Die Frage ist, wie wirst du ihm antworten? Wirst du sagen, ja, gib mir von diesem lebendigen Wasser auch immer wieder neu? Oder ich weiß nicht so recht. Die zweite Frage, wo trinkst du Wasser aus einer Zisterne, die nicht satt macht? Und was wirst du ändern, um wieder vom lebendigen Wasser zu trinken? Und die dritte, was musst du machen, um den nächsten Schritt zu gehen oder den ersten Schritt zu gehen? Wir singen jetzt zusammen das Lied, O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Es ist natürlich auch bewusst so, dass wir damit auch wie ein Gebet das so ausdrücken können. Aber wir dürfen erstmal diese Fragen noch stehen lassen, das wirken lassen. Den wird uns anleiten, wenn wir mitsingen können. Beweg diese Fragen vor Jesus und lass dich auf ihn ein. Er meint es so gut mit dir und mit mir. Seid gesegnet. Amen.